Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschen Sohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupte und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zur Ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward geerntet. Offenbarung 14, 14-16. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, 9-12. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Offenbarung 17, 9. Die dritte heilige Mitternacht. Die dritte heilige Mitternacht zwischen dem Tage des Willens und dem Tag der Weisheit. Ur sitzt am Borne seiner Macht und Kraft, Gewalt und Stärke. Er legt sein Herz hinein, dass die Wasser es umspülen. Da öffnet sich die zweite Kammer, da fließt aus ihrer Tiefe neues Leben, zur heiligen Höhe der Allkraft emporgehoben. So vermählen sich Quellwasser und Herzstrom und werden leuchtendes Licht heiliger Urewigkeit. In der ersten Stunde nach Mitternacht bedenkt Ur einen Anfang und ein Ende, aber beides gibt es nicht in ihm. Das Gewordene und was seine Schöpferhände noch zu Werk und Wesen formen, ist vollkommen. Den geheimen Lauf der zweiten Stunde wird kein Lebewesen je verstehen, dürfte es auch das Verborgene erschauen. Die Kraft steigt zu unmessbarer Höhe hoch und bildet in herrlichster Entfaltung einen endlosen Baldachin, der die Urewigkeit beschattet. Oben nimmt sie von dem Besitz, was ihr aus Urquell und Herzstrom zubereitet ist. Sie formt es zu einem Anfang und dessen Ende, die beide abermals den Ring zu neuem Raum, zu neuer Zeit schließen. Ur schaut zur Höhe, wo sich des Wesens Kraft entfaltet hat. Das ist ein Allmachtspiel zwischen der Gottheit und dem neuen Werk. O heilig, heilig, du bist ja so erhaben. Und weht doch nur ein winzigstes Gefühl aus deinem Ursein auf die Welt herab. Es lässt sich zwar empfinden, aber ach, nur mit mageren Worten beschreiben. Doch es lohnt im Inneren überwältigend, denn es kommt von dir. O heilig, heilig! Das ist die dritte, dreifach gesegnete Stunde nach der hohen Mitternacht. Das ausgebreitete Kraftwesen strömt unaufhaltsam nieder wie eine weiße Wolke für die kommende Kostbarkeit. Ist es ja der Geist der Höhe, der dem dritten Tag zu schenken weiß, was an Fülle zubereitet worden ist. Die weiße Wolke teilt sich. Da wird der Geist sichtbar, der nach der geöffneten zweiten Herzkammer greift. Er lässt Quell und Strom darin vereinen, bis die dritte Stunde sich erfüllt. Das sagt die Glocke. Ur in seiner herrlichen Geistgestalt gibt das Wasser dem heiligen Born zurück. Es soll am Tage heimlich raunen und Verbindung schaffen zwischen Werkmeister und Werk. Aber der mächtige Strom entquillt der Herzenstür. Seine Wogen wälzen sich, wunderbarst gelenkt, durch die Lande. An seinen Ufern steht die Kraft. Sie leitet das Gewässer, das die Gestade segensvoll umspült. Das hat der Wille so geordnet. Und nun kann der Weisheitstag beginnen. Viermal schlägt die Glocke an und die Nacht versinkt hinter Morgenrot. Der Höchste hat sein Werk bewacht, damit es dort aufs Neue leben kann, wo zuvor der Abend ihm Vollendung brachte. Aus weißem Nebel enthüllt sich das Heiligtum. Es ist herrlicher geworden, aber wird vollkommener, was Urs Vollkommenheit gestaltet hat. O ihr Schöpfungsrätsel! Und doch ist's zu erkennen, nicht die Vollkommenheit nach Menschenwissen, sondern Gott sagt euch die Wahrheit. Vollkommen ist Ur in und außer sich. Vollkommen sind auch seine Werke, die geheimen und die ersichtlichen. Doch wenn ein Werk im anderen sich spiegelt, da steigt die Vollkommenheit in der Vollkommenheit und überbietet sich in ihrer Herrlichkeit. Das ist ein Strahlen hin und her, auf und ab, nach innen und nach außen. Dass der erste Engel ruft: Die Vollkommenheit wird abermals vollkommen. Wenn ein Werk im anderen sich spiegelt, hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Ur spiegelt sich in seinen Kindern. Sie sind sein Ebenbild. Und sie erwachen, an denen er sein Werk erprobt. Strahl ist bei Strahl, sich in Vollendung einend, dass die höchstmögliche Vollkommenheit jedem Tag zu bringen sei. Es spiegelt sich das erste Werk im zweiten, denn das Heiligtum sieht das Erwachen seiner Kinder. Und diese sehen ihres Vaters herrlich schönes Haus. Beide, Heiligtum und Kinder, messen sich. Und auch das ist gut. Die erste Stunde des dritten Schöpfungstages lehrt die Ersten die Rückschau zu den vergangenen Tagen der Schöpferwesenheit. Erst die zweite Stunde schenkt ihnen die Sichtbarkeit des Höchsten. Ur sitzt auf seinem erhabenen Stuhl. Der Glanz seines königlichen Kleides vermählt sich mit dem Licht der Ursonne. Über seinen Schultern hängt der goldfarbene Überwurf, der Würdemantel des Hochpriesters, weil an diesem Tage Melchisedek von Licht heilig herrscht. Seine Krone, deren dritte Zacke zur Stirnmitte steht, leuchtet so her, dass die Kinder atemlos unter der strömenden Kraft verharren. Vom silbernen Teller lodt das Feuer hoch auf und die zuvor leicht schwingende Opferschale beginnt ihre großen Lebenskreise. Ur schlägt die dritte Seite seines Werkbuchs auf, den Tag der Weisheit. Auf inneren Anruf erheben sich die Ersten. Stehend vernehmen sie, was der Schöpfung gelten soll, und also spricht der Heilige. Es sammele sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Örtern, dass man das Trockene sehe. Des Wille Tages Wasser soll in Richtung und Lauf durchfluten, was bisher wurde. Jedes Kind sei wie ein Bach, der seinen Weg aus freiem Willen zu mir bahnt. Und ein großes Wasser gleiche vielen Kindern, die aus meinem Geiste eines Geistes sind, in die ich meine Weisheit senken will, wie sie aus mir fließt, den Tag zu überstrahlen. Das geschehe. Meine Kraft bewirkt das Ziel, wie ich es in mir trage als mein Werk. So soll der Kinderwerk mit ihrem Geiste angefüllt, sich als Frucht des Tages offenbaren, dass es anzusehen sei wie Gras und Kraut und Bäume, die in sich selbst den Samen tragen. Jede gute Tat soll als Samen für die Kinder und mein Werk ein Segensträger sein. Das geschehe also. Ich will meinem dritten Geist das Zeichen geben, dass die guten Früchte ernten, die anderen vernichten kann. Keinem Kinde wird es je möglich sein, segenslose Taten zu verbergen, denn die Dornen künden es. Die ausgesandten Schnitter merken in der Kraft, wo die Frucht aus meinem Geiste herrscht oder wo die unbrauchbaren Früchte. Die Weisheit wird die Wahrheit wissen. Sie, der Strahl des hochheiligen Priestertums, birgt das wahrhaftige Wort in sich. Mein Wort wird zum Segen werden und als klarstes Licht erscheinen denen, die in seinem Strahle stehen. Selbst aus meinem mitternächtlichen Quell wird manches hehre Wesen, Wort und Werk den Kindern offenbar, die die Fruchtbarkeit aus meinem Geiste in sich tragen. Das geschehe also. Ur legt das Buch aufgeschlagen auf den heiligen Herd. Ein Licht aus ihm trifft die Ersten, dass sie aufschauend den Priester erkennen, der heilig handelnd all sein hohes Tun erfüllt. Auch hier eine Sinfonie aus Licht und Farbe, Glockenklang und geheimem Chor. Die Ursonne fasst Strahl und Klang zusammen, und Schöpfungsfriede kommt auf die begonnene Tat. Da neigen sich die Kinder vor der hohen Heiligkeit, wortlos bringen sie die erste Morgenandacht dar. Erst müssen sie hineinwachsen in den Tag, der sie aus dem Priestergeiste Worte reden lassen wird. Der Geist der weisen Wolke umhüllt ihr zartes Wesen. Aufs Neue müssen sie im Sinne der dem Tage zugeteilten Eigenschaft aus Geschöpf, Geist und Seele sich das Kind erringen, denn erst nach siebenmaliger Lebensprobe sind sie vollkommene Kinder Urs. Jetzt herrschen Tage. Später werden es die Taten sein, die zum Siebenfachen führen. Nun spricht Ur. Meine liebliche Sadhana und ihr Engelsfürsten, Träger meiner Eigenschaften, seht, den dritten Tag habe ich zur Offenbarung meiner hohen Herrlichkeit gemacht. Ihr sollt ihn mit mir gestalten und als meine freigeborenen Kinder an der Personifikation meines Schöpferwortes mitwirkend tätig sein. Aus meiner Priesterherzkammer fließt der zweite Strom durch Raum und Zeit. Darum lasst in euch, den Erhaltenen, aus meinem Priestertum geweihten Teilgeist lebendig werden und empfangt hierzu die Berufung und die Weihe. Denn nun sich meine Offenbarung für euch steigert, bedarf es auch für euch vermehrter Einsetzung, bis das Taturjahr vollendet ist. Dir, meine Sadhana, gebe ich zuerst die Erwählung wieder in die Hand, wie auch den beiden ersten Fürsten. Die zweite Stunde sieht außerdem die Erwählung des dritten Lichtträgers vor. Sadhana kniet vor dem heiligen Herd, ihre Hände auf die goldene Herddecke legend, die von da aus durch die zweite Pforte des Heiligtums in unmessbare Ferne wie ein Teppich rollt. Und sie sieht empor. Ein urgewollter Werkfortgang, denn während der beiden ersten Schöpfungstage knieten sie mit geneigten Angesichtern. Nun können sie sie schon vom ersten Sehen an erheben. Damit ist die Kraft der Andacht gesteigert. War es ja der priesterliche Geist, der zur Höhe seiner Allkraft stieg und als Segensstrom sich auf das neue Tagewerk niederließ. Diese Anbetung gibt innerste Verbindung nicht allein zwischen Schöpfer und Geschöpf, Geist und Teilgeist, sondern bringt bereits das Licht der Seele und dem Kind. Ur steht auf, dem heiligen Gefäß, nach dessen Vorbild der Seraph Elia am Vortag die Becher schuf, entnimmt er Wasser und sprengt es über das Herdfeuer, wonach sich köstlich weißer Rauch erhebt. Damit empfängt Sadhana die Weihe und des Priesters Weisheit. Und sie darf das Tagewerk überschauen, ohne dass das Einzelne ihr plastisch wird. Denn auch sie braucht freien Fortgang. Ur spricht. Mit Licht und Wasser, als Symbol fortdauernd erneuernden Lebens, wird ursächlich jedes Werk bedacht. Sie übergießen zahllose Gefilde. Es gibt kein Werk, das nicht den Strahl der Kraft empfangen hat, der es zurück zu Licht und Wasser trägt, wodurch das Werk mit seinem Meister stets verbunden bleibt. Das gilt besonders euch, den freigeborenen Kindern, wie auch den Werdenden. Jeder muss durch eigene Aufnahme von Licht und Wasser selbst zum Strahle werden. Sendet er aus dieser Kraftentfaltung seinen Strahl zurück, so entsteht die Reflexion der ursächlich aus mir kommenden Verbindung. Durch diesen Strahl ist aus anfänglichem Wissen die Weisheit meines Urgeistes zu schöpfen. Diese Weisheit gibt dir, mein gerechtes Negativ, die heilige Weihe, Als Priester weihe ich dich mir, deiner eigenen Vollendung und der Vollendung des Taturjahres. Und nichts, nicht einmal du selbst, wird diese Weihe nichtig machen können. Löse deine Aufgabe und bleibe eingedenk. Du bist mir ewiglich vermählt. Ursegnet Sadhana. Es ist nicht gegeben, einen lauten Dank darzubringen. Dennoch hat Ur seinen Dank. Keine hohe Seligpreisung ist's, sondern das einfältige Lob eines Geistes, der den Urgeist über sich verspürt. Das aber rechtfertigt die zweite Segensstunde. Auch die sieben Lichtträger werden der Gestalt berufen und erhalten ihre Weihe. Diesem Akt fügt Ur hinzu. Meine Kinder, ihr seid auch für den dritten Tag die Träger meines Reichs geworden, und als Fürsten sollt ihr mir in meinem Heiligtum dienstbar sein. Doch erst der nächste Tag wird euch als Hüter meiner Heiligkeit umfassend den Dienst enthüllen, wenn beide Eigenschaften meines Priestertums dem Taturjahr gegeben sind. Wohl könntet ihr, es euch jetzt lehrend, es schon erreichen, denn eure Herzen regen sich. Doch in jeder Hinsicht ist es besser, ihr wachst in euer Tun hinein. Es ist köstlicher, aus euch das Hüteramt zu erwerben. Gleich meiner Sadhana erhaltet ihr die vierfache Weihe. Mir, dem Werk, euch selbst und der Vollendung des Tatzyklus. Und es gilt dasselbe Wort. Nichts hebt diese Weihe auf. Sie bleibt im Hochamt meines heilig wahren Priestertums. Übernehmt die Tagesarbeit zu meiner Freude, zum Segen dieses Tages. Dann geht euer Ziel in meine Hoheit ein. Bleibt eingedenk, dass ich euch zu einem königlichen Werk berufen und erwählt habe. Die Fürsten erhalten ihren Segen. Auch sie danken erst im stillen Wort. Hernach steht Uraniel zwischen Sadhanas Stuhl und heiligem Herd und sagt: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Du gabst der ersten Tagesstunde aus der Überfülle deiner Macht, was sie zwischen Abend und Morgen als Gedankengut vorbedacht hatte. Du hast aus heiligem Nachtwerk deines Wortes die Sichtbarkeit hervorgerufen, nun vom vollen Lichte deiner Sonne überstrahlt. Und du hast uns geweiht. Was aber, guter Ur, wären wir, wenn nicht du uns in dir zubereitet hättest und Kraft hochheiliger Weihe uns die innere und äußere Rückkehr sichertest. Was, königlicher Priester, frage ich, könnten wir der Vielheit deines reichen Segens entnehmen, wenn nicht die Weihe uns auch die Befähigung dazu verleite? Diese Erkenntnis als Gabe von uns allen auf den heiligen Herd gelegt, hat zuerst dein priesterlicher Geist in uns entzündet, aber sie ist auch aus uns geworden. Wir fühlen ja das Band zum Werk, das schon hinter uns vollendet liegt, das steigernd sich in Herrlichkeit vor uns enthüllt. Wir wollen dir auch aus uns selbst die Gabe opfern. Nimm sie an, Hochpriester Melchizedek, und opfere sie deinem Werk. Lass es unser erster Dank am Tage deiner Weisheit sein. Achte ihn in Güte und in Gnade wert, denn sieh, uns ist der Morgen kaum erwacht. Wir stehen am Anfang seines neuen Werdens. Uraniel hat als erstes Wort der Kinder gut gesprochen. Ur lobt ihn und sagt: Träger meiner Ordnung, gerecht ist der Dank und gut die Gabe. Ich schreibe beides in mein Priesterbuch. Ja, aus dem Kraftstrom meiner Weisheit ist euch Erkenntnis zugeflossen. Allein nur die Substanz habt ihr von mir direkt erhalten, den geheimen Antrieb aus dem Priesterherzen. Die Erkenntnis selber schöpftest du aus dir und meinen Kindern. Darum opfere ich die Dankesgabe unserem Tagewerk. Wird ein Opfer also angenommen, so bringt sein Rauch den Opfernden Segen und Frieden. Das leite ich im Hochamt meines Priestertums. Darüber herrscht viel Freude, zugleich auch ein Nachdenken. Wie oft schon erhielten sie Segen und Frieden aus des Schöpfers Hand, und es ist nicht zu sagen, dass sie weniger empfingen, als ihnen nun geboten wird. Dennoch spüren sie, dass sich ihre Herzen voller füllen. Herrscht des Priesters Wesenheit in Ur stärker vor als die des Schöpfers? Wem gebührt also größerer Dank, dem ersten oder dem zweiten Wesensteil? Das ist am Tagesanfang eine große Frage, die erst der Abend völlig lösen wird. Die Kinder mühen sich darum, weil sie nicht nur alle Herrlichkeiten nehmen, sondern ganz bewusste Rückgeber werden wollen. Sadhana stellt die Frage, was nicht bloß für den Tag geschieht. Vorausleitend ruht ein Verborgenes in Gottes Hand. Mit der Frage wird später kommen, denn deren Teilgeist nicht so groß wie der der Ersten ist, ein gutes Licht gezeigt, damit sie sich von der Erkenntnisreife der vergangenen Tage frei führen lassen. Darum antwortete auch Uhr. Meine Sadhana und Kinder meines Herzens, wer sucht und um die Wahrheit ringt, dem wird sie sich von selber öffnen. Nehmen bringt viel Freude, aber geben fördert ewig wahre Seligkeit. Und es bleibt sich gleich, ob ihr gegenseitig oder mir gegenüber lieber Geber werden möchtet. Zwar bleibe ich der Urgeber aller Gaben, bin aber auch der Urnehmer dessen, was mir meine Kinder bieten. Bei den mir dargebrachten Gaben messe ich weder Stückzahl noch Gewicht, sondern stets die Freudigkeit des Herzens. Erkennet das und höret weiter. Mit Recht nennt ihr mich ewig heiligen Ur, ewig einzigen und wahrhaftigen, denn alles kommt aus mir. Mit einer kleinen Unendlichkeit habe ich euch ausgestattet, dass ihr die Tage überschauen könnt, auch über deren Abend hinaus. Dennoch seht ihr nicht den wahren Anfang noch das Ende eines Schöpfungstages, weil beides, ich allein, in der Verborgenheit meiner unerkannten Mitternacht erschaue. Das ist und bleibt mein alleiniges, urheiligstes Recht. Dennoch will ich mich euch offenbaren, wie es meinem Herzen wohl gefällt. Ich gab Sadhana den dritten Teil des zweiten Poles, den ich mir als Werk erschuf. Euch sieben gemeinsam die zwei anderen Drittel. Wie viel ihr da erhalten habt, so viel könnt ihr von dem offenbarten Urteil sehen, der meiner waltenden Macht entsprungen ist. Der Teil der stehenden Macht bleibt verhüllt. Daran sollen meine Kinder merken, dass sie aus mir geworden sind. Der dem Werke zugeteilte Urteil ist vom Kinde nach der Größe seines Geistes völlig zu erkennen, und es gilt das gleiche Maß wie bei der Entgegennahme eurer Gaben. Um euch dieses als persönlichen Besitz zu bieten, schied ich in der zeitlosen Zeit mein einheitliches Wesen in die mir vorbehaltenen und dem Werke zugewendeten Teile. Aus letzterem nahm ich die zweite Form, mein Herz, und bildete aus ihm vier Kammern. Auch diese unterzog ich einer Grundaufteilung in die sieben Sinneskräfte, um mich allmählich euch Großgeistern zu offenbaren. Die nächste Schöpfung bringt hierüber noch eine Sonderschau. Das gestaltete ich nicht, weil mir ohne die Zergliederung es sonst nicht möglich wäre, meine Geschöpfe in ihrem Werden wieder mit dem Ur-Ich zu vereinigen. Das gilt einzig der Entwicklungsmöglichkeit der Kinder, deren Angleichung an mein Urwesen. Ich bin ja ewig frei in meinem Willen. Diese Angleichung nun auf dem Freiheitsweg herbeizuführen, bedarf einer bis ins Kleinste gehende Vorbelastungsprobe, die ihr noch nicht ahnt und über die ein anderer Tag die Leuchte fallen lässt. Allein, nun hat sich's schon gezeigt, dass selbst ein Letztgeborenes mein Anbild ebenso verkörpern kann wie ihr, meine Ersten, denn es kommt hier allein aufs Herz des Kindes an. Meine Allmacht wird es nicht erdrücken, es wird in mir den Hort des Friedens und die Heimat haben. Dessentwillen teile ich auch einen Urzyklus in Jahre, diese in Monate, Wochen und Tage ein. Daher ist jedes Kind befähigt, mich vollkommen zu erkennen, gemäß seiner vollkommenen und freien Rückgabe an mich. Ihr fragt, warum ich mich zuerst als Schöpfer offenbarte und ob diese Wesenheit höherrangig sei. Das kommt darauf an, welches Werk und in welchem Grade es im Vordergrunde steht oder wie sich die Kinder zufolge ihrer Freiheit mir gegenüber verhalten. Andererseits räumte euch mein Priestertum ein Sonderrecht wegen eures Dankes ein, weshalb ihr nun der Ansicht seid, dieses wäre höher einzuschätzen als die übrigen drei Wesenheiten. Keinesfalls liegt das an meinem Ur-Ich. Ihr nennt mich den ewig Einzigen und Wahrhaftigen. Bin ich das, wie wäre es denn möglich, dass ein Teil größeren Heiligkeitsanspruch habe als der andere? Nichts geschieht meinet, sondern meiner Kinder wegen, wie auch das Werk ein Kindwerk und kein Selbstzweck ist. Sie sollen doch mein ganzes Wesen als Anteilnehmer eines Grundrechtes gehen. Ich konnte mich nicht kleiner machen, nur damit ich euch auf einmal ganz verständlich wäre. Euch wäre damit keinesfalls gedient. Beide, ich und meine Kinder, müssten sonst das Herrlichste entbehren. Ebenso lässt sich mein Wesen nicht vergrößern. Wäre dem so, so müsste ich ein Embryo gewesen sein und Kraft meiner Schöpfermacht ins Uferlose wachsen, so dass selbst ihr Ersten nie bei mir zu Hause wäret. Ihr fragt weiter, ob in mir dennoch eine Grenze herrsche und in welcher Weise mein Ur-Ich als solches anzuerkennen sei. Ja, liebe Kinder, das ist eine bedenkliche Gewissensfrage an mich. Und noch seid ihr weder mit dem Wissen, viel weniger mit der Weisheit vertraut, um einen Hinweis zu verstehen. Wir heben uns die schwere Frage bis zum Abend auf, wo ihr dann für eine Antwort reifer seid. Doch nun zurück zum Ursprung der Belehrung. Ursächlich bin und bleibe ich der Schaffende, Zeugende, Gebärende, Erhaltende, der Schöpfer. Ich schöpfe aus mir, ich erhalte auch. Genauso schöpfte ich mein Priester, Gott und Vatertum aus mir. Nie wären aus meines Herzens Ureinheit vier Kammern als die Schöpfer, Priester, Gott und Vaterwesenheit entstanden, hätte ich als Ur das nicht mit meiner Schaffensmacht getan. Vergesset nie, nur das Werk und seine Hoheit haben mich veranlasst, mich euch, wie gegeben, zu enthüllen, weil nur auf dieser Basis das euch angebotene Grundeigentümeranrecht zu erwerben ist. Und das allein bringt euch die Hochfreude aller Seligkeit, bringt mir das Hochglück meiner Schaffung. Was daher auch für Einzelwesen in Erscheinung treten, so bin und bleibe ich der Ur, ewig heilig, ewig einzig und wahrhaftig. Darum mögen meine Kinder mir, dem Schöpfer aller Dinge, die Ehrerbietung zollen, die in andachtsvoller Scheu sich gibt. Und ich sage euch, solche wahrhaft gerechte Scheu werde ich in meiner Liebe und Barmherzigkeit als höchste Preisung anerkennen. Daraus strömt die Segensfülle, die den Kindern das Schöpferwesen doch ertragen lässt, bis sie voll Seligkeit an meine Vaterbrust gelangen. Doch gerade diese Seligkeit ist durch eine Demutsschule zu erreichen. Da heißt es, scheu und andächtig dem Schöpfer die Gaben des freien Willens zu opfern. Zwar bedarf es dazu außerdem der Heiligung durch den priesterlichen Wesensteil. Denn der Schöpfer legt die geopferten Willensgaben dem Priester vor, der allein das Recht der Heiligung durch den Hochdienst innehat, nicht nur im Allerheiligsten, nein, überall dort, wo sie gerechtfertigt in Anspruch genommen wird. Und das kann in jedem Kinderherzen sein. Der Teil Geist muss freilich aus der doppelten Verbindung den Rückweg zum Urgeist wollen, damit seine Urzelle mit dem Urkern in ununterbrochene Fraternisation gelangt. Danach erreicht er die Erkenntnis, dass er nicht absolut unter mir in ständiger Kontrolle steht, sondern zu mir erhoben ist als Sinnbild meines Wesens, gemäß dem inneren und äußeren Kraftbewusstsein. Hier öffnet sich die Pforte, durch die aus Geschöpf, Teilgeist und Wesensseele das Kind zum Vater gehen kann, und es tritt die vorerwähnte Seligkeit in Kraft. Aus dieser Lehre ist ersichtlich, ob ein Teil meines Urwesens mehr gilt als der andere. Es wäre gut, wenn der dritte Lichtgeist eine Antwort wüsste, inwieweit ihr einen Blick in mein urheiliges Ich geworfen habt. Anschließend werdet ihr als meine Bauleute eingesetzt. Zunächst herrscht andächtiges Schweigen vor. Auch will das Gehörte aufgenommen sein. Ur lässt den Kindern Zeit, die der Werkzeit gegenüber nicht zu werten ist. Allzu lang besinnt sich der Engel nicht. Er begibt sich an den heiligen Herd und spricht. Heilig, 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 allmächtiger, wahrhaft ewig einziger Ur. Über uns kommt der Reichtum deines Lichtes und des Lebens, deiner Herrlichkeit. Du sitzt auf einem Thron. Du offenbarst dich als ein Wesen, ein Gesicht, das wir hoch beseligt sehen dürfen, und eine Urewigkeitsgnade leuchtet uns. Ja, nun wissen wir, ewig heiliger Ur, warum du dich nicht in deinem ganzen Wesen offenbarst, denn kein Kind vermöchte sich dir so zu nahen, um dir zu dienen, dich anzubeten, dich zu lieben, um eins mit dir zu sein. Geschäht dieses nun in deiner Macht, dann wäre das freie Wille-Gesetz schlecht bestellt. Niemals gäbe es eigenbewusst lebende Kinder, sondern ewiglich die nur Geschöpfe, die in deiner Allmacht hingen. Du schufst dir aber keine Ziehgedanken, sondern Kinder deines Herzens. Bildlich, nach der Offenbarung deines Wesens, sind die unbewussten Werke aus deinen Händen, Füßen, Brust, Leib und Lenden, aus deinem Haupt erstanden. Doch deine Kinder, heiliger Herr und Hochpriester Melchisedek, die du aus deinem ganzen Wesen nahmst, damit sie dir ganz anzugleichen wären, hast du einzig und allein aus deinem Herzen, aus dem Urquell alles Lebens hergestellt. Bist du also gar nichts anderes als pur dein offenbartes Herz, so kann ewig keines deiner Wesensteile vor- oder zurückstehen und keinem gebührt ein höherer Dank. Dieses Wissen gibt uns weitere Seligkeit, denn du schenktest dich uns ganz. Käme daher einmal eine Schöpfungsstunde, in der etwa Kinder abseits gingen, so sehe ich schon jetzt das heilige Hochziel leuchten. Siehe, dann stellst du dich deinem Werk vollkommen zur Verfügung. Dann behältst du dir ein Opfer vor, welches Geduld, Liebe und Erbarmung bringt. Das könnte nicht geschehen, wenn von einem vorgeschauten Anfang an du, dein Ur-Ich, nicht als Schöpfer, Priester, Gott und Vater, völlig hingegeben hättest. Darum dir der Dank, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Doch an diesem Schöpfungstage steht dein königliches, Priestertum im Vordergrund. Und so gilt dem Melchisedek vorzüglich unser Morgendank. Diese Erkenntnis hat einen Palmenzweig erstehen lassen, den der Engel vor den Kelchbecher niederlegt. Du siehst unsern Dank, du weißt um unsere Bitte, dass wir deiner Hände Werk vollenden helfen wollen, nach dem Maße deiner Gaben. O heilig, 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 heilig dir, Herr, Allerhabener, Allmächtiger. Der Dank, von allen Kindern angestimmt, braust durch den Tempel, strömt mit großer Kraft ins All hinaus, in vergangene Schöpfungstage und flutet wie ein Meer zurück zu Zeit und Raum, die das Urtum weiter offenbaren. Der Engelsfürst hat sich tief geneigt. Und Ur? Ist da nicht ein hehres Augenleuchten, voll Geheimnistiefe aufgebrochen? Freude und abgrundtiefe Trauer, was die Kinder betrifft. Doch die heilige Trauer ist bedeckt im Augenblick, da Ur sich erhebt. Sonst würden ja Sadhana und die Engelsfürsten sie verspüren. Ur hält den Palmenzweig über das Feuer. Vier Atemzüge lang taucht ihn in die Opferschale, bis auf einmal starker Weihrauch aufsteigt und gibt ihn dann an jenen Platz zurück, wohin der Engel ihn gelegt hatte. Das ist Symbol. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Ur spricht. Mein Engelsfürst, das Zeugnis meiner Herrlichkeit offenbart in euch mein Werk, zumal mein Wort, das ich dem dritten Tag des Tat-Urjahres gab. Ja, mir allein gebührt der Dank. Und sofern ihr diesen bei euch als gerechte Frucht erstehen lasst, werde ich als Ur weniger danach fragen, welchem Wesensteil er gilt. Hauptsache ist, ihr gebt ihn ungeteilt, wie ich mich ungeteilt euch offenbare. Einen Augenblick will ich euch meine Schöpferfreude merken lassen, was in meinem Ursein vor sich geht, zur Folge des mir dargebrachten Dankes. O, was geschieht denn jetzt? Wer erhebt sich allgewaltigst über die Kuppel des Heiligtums hinaus, so dass Thron und Herd samt Geräten, Opferschale, Ursonne, Urglocke und unendliches Meer in dieser wachsenden Gestalt vereinigt werden? Zeigt sich da jene Höhe, in der zur dritten heiligen Mitternachtstunde sich der Geist erhob, ausbreitete und dann allsegnend niederfuhr auf alles Werk? Was ist das für ein Ton? Äonenfach in Stimmen ohne Zahl? Hat jede Zahl nicht eine Stimme? Jede Stimme nicht einen anderen Ton? Welch Schöpfersinfonie erschallt aus unerhörter Ferne und doch so lebensnah im Allerheiligsten. Und was für Strahlen, was für Glanz in herrlichstem Goldton eingehüllt, darin die Farben der Urewigkeit sich spiegeln. Das Bild versinkt. Ur sitzt wieder auf dem Thron, gütig lächelnd über seine Kinder, die, vom Bruchteil göttlicher Majestät getroffen, wie leblos sind. Doch sie sind nicht tot. Ihre Herzen blieben in der Schauzeit stehen und mit geschlossenen Augen halten sie in sich das Urbild fest. Nicht einmal Andacht können sie empfinden. Da neigt der Priester sich voll königlicher Gnade, küsst sie auf die Stirn und das bewusste Leben kommt wieder über sie. An diesem Tag erwachen sie zum zweiten Mal. Wenn aber jede Schöpfung Gottes Herrlichkeiten steigert, wohin dann mit der Seligkeit? Wohin mit Freude, Jubel, Dank und dem, was das Herz wie trunken macht? Es ist gut, wenn die Kinder mit dem Werke wachsen, so können sie den Reichtum tragen. Ur nimmt das Buch der Schöpfung auf und beruft Sadhana sowie die Engelsfürsten zu ihrem Tagesdienst. Es folgt die Weihe von Sadhana, Uraniel und Michael. Als das geschehen ist, ruft er den dritten Engel an den heiligen Herd. Ur spricht: Ich erwähle dich zum Träger meiner dritten Eigenschaft, der unumstößlichen Weisheit. Es gibt keine Wahrheit, die nicht als leuchtender Strahl meines ureigenen inneren Kraftbewusstseins aus meiner Weisheit kommt. Wie jede meiner hehren Eigenschaften eine Sonderkraft besitzt, so wird meine Wahrheit in der Weisheit zum festgefügten Ausdruck dessen, was aus ihrer Lichtfülle zu geschehen hat.